Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei allezeit mit euch. Amen. Stellt euch vor, ihr geht an einem Strand spazieren. Die Sonne scheint, es geht ein leichter Wind, die Luft schmeckt salzig. Die Wellen plätschern sanft, der Sand knirscht unter euren Füßen. Und plötzlich seht ihr etwas im Wasser treiben, eine Flasche. Neugierig geht ihr hin, ihr fischt es heraus und entdeckt, es ist tatsächlich eine Flaschenpost. Was für ein besonderer Fund. Um die Flaschenpost ranken sich ja viele Mythen und Geschichten und ich habe mal ein paar für euch herausgesucht. Die erste Flaschenpost soll von Christopher Columbus kommen. Er hat nämlich befürchtet, dass ein Orkan sein Schiff versenken würde und dann niemand je von seinen Entdeckungen erfahren würde. Also hat er am 14. Februar 1493 einen Brief geschrieben und warf ihn in einem abgedichteten Fass ins Meer. Kolumbus kam wieder erwarten an, das Fass aber blieb verschollen. Manchmal war das Finden einer Flaschenpost aber auch ziemlich gefährlich. Mit der Todesstrafe bedrohte Ihre Majestät Elisabeth I. von England im 16. Jahrhundert jeden Untertan, der es wagte, eine Flaschenpost eigenmächtig zu öffnen. Weil der königliche Geheimdienst hat nämlich die Meeresströmungen zur Übermittlung geheimer Nachrichten genutzt. Und 200 Jahre lang war es nur dem königlichen Uncorker of Bottles erlaubt, eine Flaschenpost zu öffnen. Und dann wurde die Flaschenpost auch noch für die wissenschaftliche Forschung eingesetzt. Man wollte den Geheimnissen des Golfstroms auf die Spur kommen und hat Seefahrer aufgerufen, ihre leer getrunkenen Schnapsflaschen mit Zettel zu füllen und auf diese Zettel die Breiten und Längen gerade zu schreiben und dann das verschlossen über Bord zu werfen. Wie genau solche Angaben von angetrunkenen Seefahrern waren, keine Ahnung. Aber die Flaschenpost hat trotzdem eine steile wissenschaftliche Karriere gemacht. Aber viel schöner finde ich die Geschichte von der Flaschenpost, die Judith Braun vor einigen Jahren gefunden hat. Judith, magst du mal rauskommen und uns die Geschichte erzählen, bitte?
Ja, genau. Vor über 20 Jahren gab es hier im Folgenroder Wald auch eine Flaschenpost, die habe ich gefunden. Da sitzt er, mein Mann. Er war der Initiator dieser Flaschenpost. Ich bin mit meiner Freundin spazieren gegangen durch den Wald und damals gab es noch einen Bachlauf, der war gefüllt mit Wasser. Und ich sah da eine Flaschenpost und ich war unheimlich großer Fan, mal eine Flaschenpost zu finden, zu entdecken und das wusste mein Mann. Und hat diese für mich dort hinterlassen. Ich wusste das aber nicht und habe die gefunden und ganz neugierig aufgemacht. Und das war so ein schöner alter Zettel, so mit angebranntem Rand und alter Schrift. Und dann stand drunter Dein Matthias. Und ich dachte, liebe Judith, Dein Matthias. Krass, gab vor so vielen Jahren schon mal eine Judith und Matthias hier in Folgenroda. Und dann schmunzelte meine Freundin an der Seite und sagte, nein, die Flaschenpost ist für dich, die ist von Matthias Braun. Und so begann unsere Geschichte.
Danke, Judith. Ja, Jesus erzählt uns im Matthäusevangelium von zwei Gleichnissen. Und bei beiden geht es um einen kostbaren Fund, einem verborgenen Schatz und einer wertvollen Perle. Also es handelt sich um einen Fund des Lebens, könnte man sagen. Und die Geschichte von Judith und Matthias zeigt, wie so ein Fund des Lebens oder so ein Gefundenwerden das gesamte Leben verändern kann und auch soll. Doch was genau will Jesus uns sagen? Jesus spricht hier vom Himmelreich. Und was meint er damit? Das griechische Wort Basileia wird oft mit Reich übersetzt, aber es bedeutet eigentlich Königsherrschaft. Jesus spricht also von der Herrschaft Gottes, die in diese Welt hineinbricht. Und einerseits ist es Gott selbst, der uns findet. Seine Liebe und seine Gnade brechen in unser Leben ein. Oft unerwartet, wie das Finden einer Flaschenpost, die ans Ufer gespült wird. Und andererseits sind es wir, die Gott und sein Reich entdecken können, wie einen verborgenen Schatz oder eine kostbare Perle. Der Anbruch des Gottesreiches ist in den synoptischen Evangelien die zentrale Botschaft von Jesus. Und mit dem Reich Gottes meint Jesus eben die Königsherrschaft Gottes, die vorher eher verborgen war und die jetzt anbricht. Das Reich Gottes, der Anbruch der Herrschaft Gottes in der Welt, bedeutet ein Heilwerden. Ein Heilwerden für seine Geschöpfe und für seine Schöpfung. Es bedeutet den Sieg für die Liebe, für den Frieden und für die Gerechtigkeit. Jesus spricht also eine Hoffnung und eine Erwartung an, die angesichts der Krisen und Kriege in unserer Gegenwart immer noch brandaktuell ist. Und dieses Reich Gottes, von dem Jesus redet, das kann man nur in Spannungen beschreiben. In räumlicher Hinsicht zeigt es sich einerseits jetzt schon hier auf Erden, aber andererseits lässt es sich nie auf das Weltliche begrenzen. Es ist immer ein Bereich, der über das Irdische hinausgeht. Und zeitlich betrachtet lässt sich das Reich Gottes schon gegenwärtig erfahren. Aber gleichzeitig steht es auch noch aus. Da geht noch mehr. Und es ist einerseits das vollkommene Geschenk Gottes, es ist gratis. Und andererseits fordert es die Umkehr der Menschen, es fordert unsere Bereitschaft, etwas aufzugeben. Und diese Spannungsverhältnisse lassen sich auch in dem Gleichnis Doppelpack von heute erkennen. Es geht um das Vorhandensein und um die Verborgenheit. Es geht um das Nebeneinander von Alltäglichem und von komplett Außergewöhnlichem. Jesus lädt uns ein, Suchende zu sein. Wie der Perlenkaufmann sollen wir Ausschau halten nach dem, was wirklich wertvoll ist im Leben. Vielleicht fragst du dich manchmal, wo ist Gott in meinem Leben? Wo ist das Reich Gottes in unserer Welt? Wahrscheinlich würden die vielen Fans von Volkenroda sagen, hier spüren wir die Gegenwart Gottes. Hier spüren wir die Gegenwart seines Heils. Hier spüren wir seine Herrschaft oft ganz besonders. Dabei ist das Reich Gottes oft verborgen, unscheinbar. Es zeigt sich in alltäglichen Momenten, in kleinen Gesten, in einem Lächeln, in einem mutmachenden Satz, in einem Einspringen, wenn jemand nicht mehr kann, in einer ausgestreckten Hand, in einer verfahrenen, angespannten Situation, in einem Wort der Vergebung. Wo hast du Gott gefunden? Wo hast du dich von ihm finden lassen? Was ist dein Fund des Lebens? Vielleicht ist es die Erkenntnis von Gottes bedingungsloser Liebe. Oder du hast deine Berufung entdeckt, deine Lebensaufgabe, die deinem Leben Sinn gibt. Wir hatten gerade Besuch von einem jungen Mann, der hat erfolgreich Informatik studiert. Aber tief drin in seinem Herzen wusste er, seine Berufung ist es, Arzt zu werden. Und sein Vater ist Krankenpfleger und hat ihm immer abgeraten. Aber der Wunsch und das Wissen, dass es das Richtige ist, war so stark, dass er jetzt erfolgreich auf das dritte Semester in Medizin zugeht. Und es ist nicht leicht, wie oft der richtige Weg nicht der einfache ist, aber er hat gesagt, er geht fast immer mit einem Lächeln in die Vorlesungen und auch wieder heraus. Vielleicht ist es auch der tiefe Frieden, den Gott dir trotz widriger Umstände schenkt. Auf alle Fälle gilt, so ein Fund des Lebens verändert alles. Er stellt unser Leben auf den Kopf. Und der Schatzfinder und der Perlenkaufmann, sie verkaufen alles, was sie haben. Das klingt zunächst ziemlich radikal. Aber es geht hier nicht um blinden Aktionismus oder darum, dass wir all unseren Besitz aufgeben müssen. Es geht vielmehr um die Frage, was ist uns wirklich wichtig? Wofür sind wir bereit, alles einzusetzen? Wenn wir Gottes Liebe und Gnade in unserem Leben entdecken, wenn wir erkennen, wie wertvoll seine Herrschaft ist, seine Regie im Drehbuch unseres Lebens, dann verändert das die Perspektive fast schon automatisch. Und plötzlich erscheinen all die Dinge, die uns so wichtig erschienen, komplett nebensächlich. Und stattdessen entdecken wir ganz neue Prioritäten. Der Fund des Lebens kann ganz unterschiedlich aussehen, aber er verändert uns. Er lässt uns Konsequenzen ziehen, im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen bedeutet das, dass wir unsere täglichen Entscheidungen im Licht dieses Fundes betrachten. Und so können wir uns zum Beispiel fragen, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Wann nehme ich mir bewusst Zeit für Gott? Und wie oft lese ich wirklich in der Bibel? Spreche ich mit anderen ehrlich über meinen Glauben und auch über meine Zweifel? Und dann, wie behandle ich die Menschen um mich herum? Spiegelt sich die Liebe Christi wider, wie ich mich in meiner Familie verhalte? Wie ich mit Freunden und Kollegen umgehe? Und grundsätzlich, welche Werte lebe ich im Alltag? In der Familie, in meiner Arbeit oder in der Schule? Bin ich ehrlich, gerecht, nachsichtig und liebevoll? Im Duden steht bei dem Wort Konsequenz Auswirkung, Folge, Folgerichtigkeit, Entschlossenheit und Beharrlichkeit. Ich finde, das trifft ziemlich gut, was wir brauchen, wenn wir uns von dem Fund des Lebens auch im Großen verändern lassen wollen. Dann müssen wir möglicherweise drastische Veränderungen vornehmen, sei es beruflich, in unseren Beziehungen oder in unserer Lebensweise. Dann müssen wir uns ganz ehrlich fragen, bin ich bereit, berufliche Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit meinem Glauben stehen, auch wenn sie finanzielle Nachteile mit sich bringen? Suche ich nach Wegen, meinen Glauben im Beruf zu leben? Oder widerspricht zumindest, was ich im Job tue, ihm nicht? Und wenn doch, was dann? Wie gehe ich mit meinen materiellen Ressourcen um? Bin ich bereit, für das Reich Gottes meinen Besitz mit anderen zu teilen? Und welche langfristigen Ziele setze ich mir? Richte ich mein Leben auf Gott aus? Bin ich bereit, meine Lebensweise zu ändern, um dem Ruf Gottes zu folgen? Gar nicht so einfach. Aber die gute Nachricht ist, Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns findet. Oft unerwartet, wie der Schatzfinder, der zufällig auf den vergrabenen Schatz stößt. Es gehört also beides zusammen. Das aktive Suchen und das passive gefunden werden. Denn Glaube ist immer beides. Unser Tun und Gottes Geschenk. Wenn wir diesen Fund des Lebens machen, wenn wir Gottes Reich in unserem Alltag entdecken, dann liegt es an uns, unser Leben zu verändern. Und vielleicht nicht gleich so radikal wie der Schatzsucher oder der Perlenkaufmann. Aber doch so, dass es andere bemerken. Der Fund des Lebens, von dem Jesus spricht, ist es wert. Er ist mehr wert als alles, was wir dafür aufgeben könnten. Und dieses Reich Gottes kann uns unverhofft begegnen oder auch erst nach langem Suchen. Jesus lädt uns ein, wachsam zu sein. Offen für die überraschenden Momente, in denen Gott uns begegnet. Und dann bereit zu sein, alles dafür einzusetzen, was wirklich zählt. Die Gleichnisse betonen den Einsatz, den es braucht, um diesen Fund des Lebens wirklich zu besitzen. Was sind wir bereit zu investieren? Zeit, Energie, Gewohnheiten, Sicherheiten? Glauben, so lernen uns diese Gleichnisse, ist kein Nebenbei-Projekt. Es erfordert Engagement, Einsatz, manchmal sogar Risikobereitschaft oder Abenteuerlust. Doch dieser Einsatz geschieht ja nicht aus Zwang, sondern aus Freude. Der Schatzfinder verkauft alles voller Freude. Die Entdeckung des Reich Gottes ist keine Last, sondern befreiend und erfüllend. Und genau diese Gedanken haben wir auch in unserem Eingangspsalm gefunden. David singt hier: Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich. Und hier sehen wir einen Menschen, der aktiv sucht, wie der Perlenkaufmann in unserem Gleichnis. Er hat erkannt, dass Gott der wahre Schatz ist. Die kostbare Perle, die unser Leben erfüllen kann. Und was passiert, wenn er Gott findet? David fährt fort. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Die Begegnung mit Gott, dieser Fund des Lebens, verändert alles für David. Er erkennt, dass die Gemeinschaft mit Gott wertvoller ist als das Leben selbst. Und er zieht Konsequenzen daraus. Er lobt Gott, er hebt seine Hände zu ihm auf und sein ganzes Leben wird zu einer Antwort auf diesen kostbaren Fund. Auch der Apostel Paulus hat diesen Fund des Lebens gemacht. Er hat Christus erkannt und diese Erkenntnis veränderte alles. Was ihm vorher wichtig war, sein Status, seine Bildung, seine religiösen Leistungen, das erschien ihm plötzlich völlig wertlos im Vergleich zu dem, was er in Christus gefunden hat. Und auch Paulus blieb nicht bei der Erkenntnis stehen. Er zog Konsequenzen. Er richtete sein ganzes Leben neu aus. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir nicht passiv bleiben sollen, wenn wir einen Fund des Lebens gemacht haben. Wenn wir Gottes Liebe und Gnade erfahren, wenn wir seine Gegenwart in unserem Leben entdecken, dann sind wir aufgerufen, etwas zu machen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht bedeutet es, dass wir wie David unser Leben nutzen, um Gott zu loben. Vielleicht bedeutet es auch einfach, dass wir unsere Prioritäten neu ordnen und mehr Zeit für Gott und für unsere Mitmenschen einräumen. Wie Paulus dürfen wir darauf vertrauen, wir jagen diesem Ziel nicht aus eigener Kraft nach. Christus, seine Liebe und seine Gnade tragen uns. Wir werden gefunden. Und Jesus vergleicht das Reich Gottes. Es ist nicht diesen Fund mit dem Reich Gottes und es ist nicht nur ein Ort oder ein zukünftiger Zustand. Es ist die Herrschaft Gottes in unserer Welt und in unserem Leben. Hier und jetzt, aber auch in Zukunft. Es ist Geschenk und Aufgabe gleichzeitig. Wir können darauf vertrauen, wir müssen uns dieses Geschenk nicht verdienen. Das Reich Gottes ist schon da, hier mitten unter uns. Und unsere Aufgabe ist, es zu entdecken und dann darauf zu antworten. Wo entdeckst du Spuren vom Reich Gottes in deinem Leben? Wo lässt du dich von ihm finden? Und wenn du deinen Fund des Lebens machst, was tust du damit? Vergräbst du ihn wieder? Wirfst du die Flasche wieder ins Meer aus Angst vor Veränderung? Oder lässt du zu, dass er dein Leben komplett umkrempelt? Ich wünsche uns, dass wir immer wieder das Reich Gottes entdecken. In uns, im anderen, in der Welt um uns herum. Und dass wir den Mut haben, dann Konsequenzen zu ziehen, im Kleinen wie im Großen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.